Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Knapp 2 Wochen haben wir noch. Dann geht's los mit den Playoffs, beziehungsweise dem Play-In. Und deshalb ist natürlich nochmal Zeit. Ich meine, es gibt Awards, die wir noch vergeben müssen. Wir wollen natürlich auch eine Playoff-Preview bringen irgendwann. Zeit für den Bandwagon. Diesmal die Raptors. Und deshalb sitzt er mir natürlich auch wieder gegenüber. Der seit, glaube ich, Samstag oder Sonntag, Montag nicht mehr ganz ungerührte.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, normalerweise kommt an dieser Stelle ja irgendwie irgendein Erguss von mir zu unseren allseits beliebten Buletten aus Chicago. Aber aus gegebenem Anlass überlasse ich dir jetzt das Mic. Robert Williams. Du hast mir so schön geschrieben, kommt ein Williams, geht ein Williams. Meniskusriss. Ziemlich bitter. Vor allem, nachdem man gerade ja so die Nummer 1 im Osten klar gemacht hatte, ne?
Ja, ist schon ätzend. Also gerade wenn man sich halt anguckt, so jetzt eigentlich seit ziemlich genau 3 Monaten sind die Celtics mit Abstand das beste Team im Osten gewesen. Also das war ja, am Anfang konnte man denken, okay, jo, ist vielleicht jetzt einfach nur ein kurzer Run oder das ist auch ein leichter Spielplan oder irgendwas. Aber jetzt haben sie halt einfach über 3 Monate, wie man so schön sagt, die Scheiße aus allen rausgeprügelt. Naja, so haben wir einfach unfassbar dominant.
Schön, deine gewählten Worte.
Also, ich gebe Obacht, sozusagen. Nee, irgendwie ein Point Differential wie die 96er Bulls, wie jedes Spiel auch zuletzt immer schon in der ersten Halbzeit irgendwie mit plus 20 geführt, weil macht man einfach so. Also, es lief halt einfach so perfekt. Es lief halt zu perfekt. Ich glaube, das ist das Problem.
Das ist das Problem.
Die Frage ist jetzt natürlich, also einmal, wie lange Williams ausfällt. Also mit Meniskusriss ist ja manchmal so, dass das sich nicht ewig hinzieht, manchmal muss es operiert werden, manchmal nicht. Manchmal sieht man dann jemanden nach ein paar Wochen wieder. Also es ist theoretisch nicht ausgeschlossen, dass man ihn in der Postseason noch sehen wird. Es ist aber halt alles andere als safe und so wie der Osten bestellt ist, sage ich mal, in der Spitze, also so wie viele recht gute Teams es dort gibt, ist es halt schon auch ein Faktor, ob man dann weit genug kommt, dass er noch rechtzeitig wieder einschreiten darf. Ich bin da an sich immer noch optimistisch. Also ich glaube, dass Boston immer noch vielleicht jetzt wieder knapp unter Milwaukee, aber eigentlich theoretisch schon vielleicht noch vor allen anderen Teams im Osten gerade anzusehen ist, weil er ist wichtig, aber er ist nicht der ganz entscheidende Faktor und das Team ist halt immer noch relativ gut bestellt. Deswegen, man kann schon immer noch weit kommen, aber so diesen, sie waren halt gerade dabei, zum Favoriten der Eastern Conference zu werden. Also spielerisch waren sie es. Sie hatten jetzt nicht diesen Faktor. Sie waren schon Meister, den natürlich Milwaukee hat. Aber das, was sie über die letzten Monate auf dem Court gemacht haben, war halt einfach besser als das, was Milwaukee gemacht hat, ganz, ganz nüchtern betrachtet. Ja. Und man hatte halt das Gefühl, das ist halt alles so ein jedes Rädchen greift ineinander. Und da muss man jetzt halt mal gucken, wie sie das auffangen. Also offensichtlich ist ja, dass Daniel Theis eine größere Rolle spielen wird. Das ist ja auch, also es wurde ja zur Deadline relativ viel gerätselt, warum Boston den jetzt eigentlich zurückgeholt hat, weil man hat ja Horford und Williams, aber man wusste halt, glaube ich, auch, dass Horford ist alt, Williams hat über seine ersten 3 Jahre in der NBA sehr viel Zeit verpasst. Und das ist, also in dieser Saison war er bisher ja beeindruckend konstant, aber das ist halt, man muss halt dafür planen und ich glaube, es ist dann gut, Theis zu haben. Theis ist natürlich ein ganz anderer Spieler, also auch jemand, der auf seine Art den Ring mit beschützen kann, aber natürlich überhaupt nicht so diese völlig gestörte Athletik hat, die Williams hat, den man irgendwie in der Ecke bei einem Dreierschützen postieren kann und der trotzdem innerhalb von einmal blinzeln ist er dann am Ring und blockt jemanden weg. Also wie sie ihn eingesetzt haben, ist ja schon speziell und das können sie jetzt nicht mehr machen. Aber es ist halt trotzdem gut, jemanden wie Theis zu haben. Könnte viel schlimmer sein, man könnte Enes Kanter da haben oder so jemanden. Die Situation ist zu
leichter Paradigmenwechsel wäre es dann mit Kanter.
Ja,
ne?
Ja. Wir machen jetzt einfach mal was anderes. Und ich glaube tatsächlich auch, dass einer der Schlüsselspieler jetzt sein wird, ist Derek White. Also ist natürlich nicht, weil er jetzt Big Man spielt, aber ich dachte eh, dass es wahrscheinlich in den Playoffs relativ häufig auch Lineups geben wird, wo entweder nur Horford oder nur Williams als Big Man drauf ist und man halt Tatum hochslottet sozusagen auf die 4. Die Länge hat er ja, er verteidigt ja auch regelmäßig gegen Bigs, also hat er neulich auch zum Beispiel gegen Townsend verteidigt und man halt mit dem Smart White plus Brown Trio dazu spielt. Also ich glaube, die Möglichkeit besteht auch. das wird jetzt vielleicht noch ein bisschen schneller mehr gefordert sein. Dafür wäre es gut, wenn White so seinen Wurf ein bisschen wiederentdeckt. Du weißt, ich bin ein Fan von ihm. Sehe ihn als Snippelstück an. Jetzt muss er vielleicht noch ein bisschen mehr sein als ein Snippelstück sein. Aber ja, im Großen und Ganzen, es ist zum Kotzen, dass das jetzt passiert ist. ja, es ist echt blöd, aber die Saison ist nicht vorbei. Und ich glaube, sie können trotzdem immer noch weit kommen im Osten.
Das ist halt. Also du siehst quasi auch Potenzial, dass die da sind, also auf den großen Positionen jetzt Horford und Theis im Verbund sozusagen, plus dann eben White und eine andere Herangehensweise, beziehungsweise halt ein anderes Lineup, dass das so ein bisschen auffangen kann.
Ein bisschen, ja. Also man kann das spezielle Skillset, was Williams hat ja, kann keiner ersetzen, weil einfach niemand ist so eine Art von Athlet. Also das bezieht sich sowohl auf die Defense, wo man ihn halt so als Roma eingesetzt hat. Er hat ja meistens einfach den schlechtesten Offensivspieler des Gegners nominell verteidigt, damit er immer aushelfen konnte. Und einfach so diese kranke Spannweite kombiniert mit der Schnelligkeit und Athletik, die er hat, das hat sonst keiner, das hat Theis nicht, das hat White nicht. Man muss sich da umstellen. Aber es sind halt trotzdem auch gute Verteidiger. Deswegen glaube ich auch, dass man da halt eine Lösung finden kann. Offensiv ist halt auch die Frage, so dieses vertikale Spacing, dieses ich kann jeden Lob überall fangen und drücke den im Zweifel durch die Reuse und bin außerdem schneller, also guter Passer, der auch irgendwie aus dem Shortroll das Spiel am Laufen halten kann. Das muss man halt anderweitig auffangen. Also ich glaube schon, dass ihr, wie man immer so schön sagt, dass das Ceiling durch diese Verletzung kurzfristig geringer ist. Also ich glaube, so ihr bestmögliches Spiel ist jetzt wahrscheinlich ein kleines bisschen schlechter, als es das vorher war. Sie können aber immer noch sehr gut sein. Also ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie sie es auffangen. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass das so eine Verletzung ist, wie wenn es jetzt Tatum wäre. Ne? Dass man dann sagen würde, okay, dann kannst du Boston als Contender in die Tonne treten. Das glaube ich nicht, dass das so ist. Aber sie sind jetzt halt wieder mehr im Pack der Eastern Conference, während sie über die letzten Wochen eigentlich auf dem Weg waren, sich von diesem Pack zu entfernen und halt als das beste Team einfach im Osten dazustehen.
Nur weil du es gerade angesprochen hast und es halt diese Saison, ich es immer öfter gehört habe, wie wichtig siehst du denn dieses vertikale Spacing an? Also es ist natürlich, gefühlt ist es gut zu haben. Ich meine, viele haben es nicht zum Beispiel. Also ne, war ja auch so ein bisschen bei Harden und Embiid das Ding, dass eben so dieses Vertikale besser nicht da ist. Aber wie wichtig siehst du es denn an? Oder wie groß kann denn dieser Einfluss sein?
Ich glaube, es ist wichtig, so das als Komponente zu haben. Das ist ja ist nicht das wichtigste Element oder so der Offense, aber es ist halt gut, wenn du verschiedene Möglichkeiten hast. Also ein gut aufgestelltes Offensivteam hat irgendwie Spacing, hat halt Creation am Perimeter und hat aber halt auch am besten jemanden, der halt, oder also es muss gar nicht zwingend ein Big Man sein, aber es ist halt wichtig, dass du Druck auf den Korb irgendwie aufübst, oder also Druck auf den Ring, dass gegnerische Teams nicht wissen, okay, eigentlich ist das Jump-Shooting-Team. Eigentlich können wir uns halt mehr darauf konzentrieren, dass wir die besten, dass wir halt Druck auf die besten Spieler am Flügel ausüben, weil da nicht wirklich die Gefahr besteht. Und ich glaube, so als jemand, der halt permanent Blöcke stellt, der halt diese, also in Korbnähe einfach alles irgendwie fangen kann und so, das ist ja auch immer eine ganz gute Exit-Strategie für eine Offense. Und sowohl Smart als auch Tatum und sogar Brown haben halt über die letzten Monate und Jahre mit ihm einfach auch eine gute Chemie entwickelt, dass sie halt immer wissen, wann, wo sie den Pass setzen müssen. Und das halt einfach, also obwohl Williams, ja, ich meine, der hat 10 Punkte im Schnitt gemacht und das hat jetzt nicht wahnsinnig viele Abschlüsse gehabt, aber so das einfach als Waffe zu haben, so als Lob Threat, ist, glaube ich, schon extrem wertvoll, sowas einfach so als eine der Komponenten zu haben, damit du nicht Gefahr läufst, zu eindimensional zu werden. So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Das ist auch immer ein bisschen davon abhängig, wie das Team sonst aufgestellt ist, was du sonst so hast, aber ich glaube, so als eine Komponente einer Offense ist das schon einfach ein gutes Werkzeug.
Ja, und du hast natürlich auch, wenn jetzt zum Beispiel die Guards in die Zone kommen oder halt die Wings, hast du halt zwei Optionen sozusagen oder kannst der Defense halt zwei Optionen präsentieren, ne? Das ist ja dann.
Ja.
Das berühmte Beispiel Darius Garland immer, bei dem du nie weißt, ob es jetzt, also beim Ansatz, ob es jetzt ein Floater oder ein Lob wird, wenn da Jared Allen steht zum Beispiel in der Nähe. Also es genau. Ist natürlich, hilft dann definitiv
weiter. Genau, und die gegnerische Defense weiß dadurch halt natürlich auch immer, okay, es gibt eine konkrete Bedrohung für den Korb. Das heißt,
ja,
im Zweifel muss da dann auch noch jemand für die Hilfe kommen und dadurch bieten sich dann auch wieder Räume in den Ecken, wo dann halt zum Beispiel ein Grant Williams komplett frei steht und Dreier bekommt. So, also ja, das bedingt sich halt irgendwie alles gegenseitig. Und ja, trägt halt einfach, glaube ich, dazu bei. Und ich meine, Theis kann ja Teile davon auch mal. Theis hat im Gegensatz zu Williams auch einen Dreier. Das ist nicht der konstanteste Dreierschütze, aber er hat zumindest so einen einigermaßen guten Jumpshot, hat man jetzt auch in dem ersten Spiel, wo dann direkt alle gefehlt haben, außer Smart und White, hat man.
Ja, gegen Toronto natürlich. Ja. Danke dafür.
Ja, klar. Ja. Hey, das war, glaube ich, auch nötig. Aber da haben wir auch gesehen, dass man ihn halt ein bisschen anders einsetzen kann. Und man kann ihn auch schon Richtung Korb schicken. Aber wenn er da den Ball fängt, das hat Zach Lowe auch gesagt im Low Post, dann er fängt halt den Lob, kommt runter, pump faked nochmal und geht dann vielleicht hoch. Oder also es ist halt einfach nicht dieses, was Williams hat, der fängt den Ball und stopft ihn noch rein, selbst wenn er noch 3 Meter vom Korb entfernt ist, wenn er den Ball fängt, weil er einfach so diese Spannweite auch hat. So, das ändert sich jetzt halt einfach von der Dynamik her.
Ja, mein Gott, ich meine, im Endeffekt ist es vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, wenn du nicht versuchst, also wenn du gar nicht so oder gar nicht in Versuchung kommst, was 1:1 zu ersetzen, sondern halt irgendwie eine andere Herangehensweise hast, die du wahrscheinlich auch schon mal halbwegs einstudiert hast, weil du ja weißt, dass der Fall eintreten könnte. Gerade bei Williams hast du ja auch gesagt, dass da Verletzungen eigentlich schon so ein bisschen dazugehören. Und von daher eben, dass du nicht versuchst, irgendwas zu kopieren und dann irgendwie nur eine schlechte Kopie davon bist, sondern vom Original sozusagen. Ja. Und halt dann, ja, ich bin, also es ist echt mega bitter, ich bin echt gespannt, mein Meniskus ist ja auch immer so eine Sache, ne? Ich weiß es seit Derrick Rose Meniskus-Verletzung damals, bin ich ja quasi Experte, aber eben, ist halt die Frage, wie es, ob es, glaube ich nur, ob ein Teil abgeschliffen wird, dann geht es ja relativ schnell wieder, aber wenn er geflickt wird, dauert es irgendwie lang, also dann, ja, wir haben jetzt auch das Beispiel Wiseman, der die ganze Saison ausgefallen ist, also.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein spezieller Fall, weil die ihn noch nicht spielen lassen wollen, aber
ja,
und dann. Es kann sich auch anders ziehen, das stimmt schon.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, mit Lonzo, schauen wir mal, kennen wir ja auch. Da ist ja jetzt auch Pause, aber da kam ja auch noch was anderes dazu, eben dieser Bone Bruce. Und einmal gucken. Hast du noch irgendwas zu Williams oder sollen wir so langsam weitergleiten?
Wir können weitergleiten. Erzähl mir du mir was zu einem anderen Williams. Ich weiß, dass das nötig ist.
Es ist zwingend nötig. Davor natürlich noch ganz kurz ein ganz großer Dank an euch, dass ihr mir mit eurer Abstimmung zum Bandwagon ermöglicht habt, mir ganz live anzuschauen, wie die Raptors immer näher an die Bulls rankommen. Und sie, ich bin mir recht sicher, auch noch überholen werden am Ende. Danke. Aber andererseits muss man natürlich sagen, irgendwie bei dem, was die Bulls im All-Star-Break spielen, kann es halt auch mal passieren, dass du nicht in die Playoffs kommst, beziehungsweise dass du ins Play-In musst, weil es halt einfach, momentan sind sie halt einfach wirklich kein richtig gutes Team. Und selbst, ich habe ja gesagt, das Gute ist, dass sie halt diese Spiele gegen Teams gewinnen, gegen die sie gewinnen können. Das passiert jetzt gerade auch nur noch unregelmäßig, also gegen die Pelicans, die tendenziell ja auch besser geworden sind in letzter Zeit, aber trotzdem eigentlich hätten sie es gewinnen müssen gegen die Knicks. Jetzt letzte Nacht zum Glück gegen die Wizards gewonnen. Aber ja, Patrick Williams, ne? Also ich finde es ganz interessant, wenn man so ein bisschen verfolgt, so die Erzählung um ihn rum, also vor einer Woche zurückgekommen, nach 4 Monaten Verletzungspause, davor die das Training Camp verpasst wegen Knöchelverletzung, ganz neues Team, ganz neues Setup, sieht alles neu aus, also seine Rolle ändert sich und er ist im zweiten Jahr und so. Und ich finde es interessant, wie die Leute jetzt schon, also Billy Donovan hat ihn ja auch, seine Minuten haben sich ja in die falsche Richtung entwickelt. Also am Ende, glaube ich, gegen die Knicks hat er nur noch 12 gespielt. Ist dann auch teilweise, ich habe letzte Woche gesagt, ja, sieht ganz gut aus, er wirkt aggressiver, er wirkt irgendwie so ein bisschen nachdrücklicher, aber das hat dann so die letzten Spiele wieder so ein bisschen gefehlt, der ist immer passiver geworden, gegen die Knicks, glaube ich, gar keinen Wurf genommen und Billy Donovan hat schon gesagt, Minuten muss man sich verdienen und hat dann am Ende Javonte Green gebracht statt Patrick Williams und ja, und dann hat Bull, also rundum, ich habe einige gesagt, ja, Patrick Williams und traden und es ist halt, er hat halt nichts, was braucht und das Einzige, was ich eigentlich sagen wollte, ist, lasst ihm doch einfach ein bisschen Zeit. So, ne? Also es ist halt, wie gesagt, zweites Jahr, Training Camp verpasst, das Team sieht ganz anders aus, hat jetzt 4 Monate verpasst, da auch wieder ich lege meine Platte wieder auf. Man darf einem Spieler gern Zeit geben, wenn er monatelang raus war. Vor allem kommt er jetzt gerade in ein Team, das sehr mit sich selbst beschäftigt ist, das diverse Probleme hat. Und da als 20-Jähriger im zweiten NBA-Jahr bist du nicht sofort der Heilsbringer und da darf man ihm, keine Ahnung, also ich sage, es ist natürlich darf man dann kritisieren, dass er, oder es ist okay zu kritisieren, wenn er keine Aggressivität hat, wenn er passiv wirkt und irgendwie schlecht verteidigt, aber es ist halt irgendwie auch so ein bisschen eine Sicherheit, die dann irgendwie fehlt Und deswegen einfach so ein bisschen Zeit lassen. Und ich meine, jetzt gegen die Wizards sah es auch schon besser aus. War er auch aggressiver, hat gut gereboundet, hat den Korb attackiert. Hat auch mehr Minuten bekommen. Und einfach nur ein bisschen mehr Geduld. Und dann kann es am Ende immer noch sein, dass es schief läuft. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt nach 4 Spielen, glaube ich, die er mittlerweile gemacht hat, dann schon sagen können, das wird nichts mehr.
Weiß Bulls Twitter, dass man ihn gerade gar nicht traden kann?
Viele glaube ich okay. Nicht.
Also das wundert mich tatsächlich sehr. Also so Ungeduld in allen Ehren, aber die Situation jetzt gerade ist halt echt komisch. Also wie du sagst, ist ja gerade erst zurückgekommen. Und das ist ja das große Upside-Talent, was du im Kader hast. Also wenn man ja. sich jetzt, wenn man denkt, er bringt dir in einem Deal jetzt das finale Puzzleteilchen, damit du Meister wirst, okay, aber auch das ist ja nicht so richtig realistisch. Die Hoffnung müsste ja eher sein, dass er dazu wird. Aber egal.
Ja, und ich finde dann auch so, ich meine, klar, es hat jetzt irgendwie so ein bisschen gewirkt, aber so Aussagen wie von Donovan, dann so, ja, man muss sich Minuten verdienen, das stimmt schon, aber also es ist halt, also wenn ich mir so das Ende der letzten Saison anschaue, da hat man, also natürlich war das alles nicht perfekt, aber es war halt einfach, es war sehr, sehr vielversprechend. Er hat letzte Saison noch in einem Team gespielt, in dem er eigentlich maximal einen dominanten Offensivspieler hatte, weil ja Levine dann so lange raus war, als Vucevic dann kam und so. Und jetzt ist es halt einfach ein ganz anderes Set. Er hat das Training Camp verpasst, was, glaube ich, essentiell gewesen wäre dieses Jahr, weil man auch gesehen hat, wie gut das Team am Anfang zusammen funktioniert hat. Und er war natürlich irgendwie physisch anwesend, aber er konnte halt nicht mitmachen wegen der Knöchelverletzung. Und dann, wie gesagt, Monate raus gewesen, dann direkt wieder rein. Das ist halt einfach wahnsinnig schwierig. Und es ist halt, es hat sich irgendwie so ein, man war, glaube ich, am Anfang so ein bisschen enttäuscht der Saison, dass der Start so schwierig war, hat die 5 Spiele und hat jetzt die 5 Spiele. Aber ich, keine Ahnung, ich orientiere mich, ich möchte mich, glaube ich, erst nochmal an der letzten Saison orientieren und einfach dann versuchen oder zu denken, dass man darauf aufbauen kann und dann halt eben auch noch ein bisschen Geduld haben mit einem 20-Jährigen.
Die Leute sollten sich einfach immer nur ein Beispiel an Spencer Dinwiddie nehmen, der nach seiner Verletzung bei den Wizards absolut nicht gut war und jetzt der beste Spieler der Liga ist, seitdem er bei den Mavs ist.
Ja, also,
ich hab das... für einen Artikel die Tage rausgesucht über Kyrie Irving, weil ich halt gucken wollte, wer die besten Isolation-Scorer der Liga sind. Spencer Dinwiddie ist, seitdem er in Dallas ist, da in der Top 10. Also,
okay, krass.
Er geht ab. Er und Luca, ne, tödliches Duo.
Auf jeden Fall. Wir sind sehr gespannt, was das gibt. Aber da zu den Playoffs werden wir uns und die Mavs damit auch, Matchups werden wir uns die nächsten Wochen noch äußern.
Ja. Eine Frage habe ich noch für dich, bevor wir mit den Raptors loslegen.
Stimmt,
ja. Weil das im Moment ja die Disrespect-Season ist. Also wir sprechen nächste Woche über Awards, deswegen muss da aber schon mal Spoiler, oder? Devin Booker ist wahrscheinlich nicht MVP, auch bei dir nicht. Und ist das hart disrespectful? Ist das ein Unrecht, was ihm da getan wird? Machen wir da alle etwas fürchterlich falsch, wenn wir sagen, dass Devin Booker nicht MVP ist?
So wie wir natürlich aus Sicht mancher fürchterlich was falsch machen, wenn wir sagen, LeBron ist nicht MVP und wenn wir aus Sicht anderer sagen, dass Durant nicht MVP ist. Ja, nein. Also ich glaube, was bei den Suns halt der Spezialfall ist, ist, dass sie sowieso ja irgendwie mit, also Booker ist vielleicht der auffälligste Offensivspieler, aber Chris Paul ist halt irgendwie so die Seele des Teams. Das heißt, es ist, glaube ich, schon mal schwerer irgendwie den Finger in die Richtung zu zeigen, wer jetzt am Ende komplett entscheidend ist. Und zumal das Team ja an sich auch einfach wahnsinnig gut, also das ist halt so ein bisschen auch so der Fluch des sehr, sehr gut funktionierenden Teams als Ganzes, wo halt natürlich jemand raussticht, was dann vielleicht auch nochmal mehr, also höher bewertet werden kann. Aber da ist halt auch das Team ohne die beiden hat halt auch schon irgendwie einen relativ hohen Floor verglichen jetzt. Und dann sind wir halt wieder bei dem Ding, dass die anderen drei halt einfach lange halt einfach eine historische Saison spielen. Und dann, finde ich, kann man das auch akzeptieren. Und das ist das Gleiche, weil ich meine, DeRozan ist mittlerweile ja sowieso raus. Aber was ich gesagt, man kann ja jemanden in die MVP-Konversation mit aufnehmen und dann zum Schluss kommen, dass die anderen halt dann doch besser sind. Das finde ich okay, so weißt du so. Und
für mich ist mittlerweile die MVP-Konversation ist das größte Unwort für mich. Weil das halt, also es sind immer 30 Leute, die in die MVP-Konversation sein müssen. Und für mich ist das die All-NBA-Konversation, aber
das klingt nicht so cool. Die Grenzen verschwimmen mittlerweile so ein bisschen. Aber wenn sie dann zufrieden sind, ist es okay. Das lasse ich mir irgendwie eingehen. Aber das ist immer so dieses, der oder der muss MVP werden. Fand ich auch bei Vogel so dann irgendwie ganz geil, dass jetzt bei LeBron muss eigentlich MVP sein. Ja, manche zählen halt Siege und bla bla bla. Ja, no shit. So, ja, das würdest ja gerne Spiele gewinnen, ne? Das ist ja so ein bisschen...
Nicht ja. Vollständig unwichtig.
Ja, also von daher, ich
ums LeBron Ernst... kann den Executive of the Year bekommen und sonst diese Saison genau. Einfach nichts. Und dann ist gut.
Genau.
Aber ja, okay, lassen wir über die Raptors reden. Ich wollte es nur kurz...
Lassen wir die Raptors reden, genau. Kleinen Shoutout vielleicht noch an Paul George zurück und gleich mal
stimmt.
Clippers zum Sieg geführt gegen die Jazz.
Comeback guter Mann, und kam so. Dann doch relativ plötzlich alles.
Ja, ich hatte es gar nicht mitbekommen. Okay. Paul George zurück.
Jetzt noch Kawhi und dann sind sie frisky. Oder mehr als das.
Wär auf jeden Fall ein geiles Szenario, finde ich, für so ein Play-in und dann, ich meine, ja, auch da.
Das ist auch geil, weil man redet die ganze Zeit von den Nets so als Schreckgespenst, die so aus dem Play-in dann auf einmal so der Angstgegner für alle werden. Die Clippers mit Kawhi und George, das ist mehr als ein Schreckgespenst. Also,
ja.
Das wäre halt für mich stand jetzt dann das zweitgefährlichste Team im Westen. Aber naja,
da sind wir noch nicht. Was ist Norm Paul? Hast du da irgendwie, kommt er dieses Jahr nochmal oder ist der ganz raus?
Das Letzte, was ich da mal gelesen hatte, war auch, dass es indefinitely ist. Aber ich kann es dir nicht sagen, ob sich da die letzten Tage
noch naja, verändert hat. Ich habe jetzt gerade auch nicht.
Naja, auf jeden Fall, die letzten Tage nicht
mehr bei den Clippers angerufen
und nachgefragt.
nee, Steve Ballmer ist nicht reingegangen, leider.
Ja.
Normalerweise ein sehr, sehr heißen Draht zu den zu
Teams
zu
hat wieder Steve nicht Ballmer, funktioniert.
Genau. Ja, was wollte ich noch sagen? Gut, muss ich bei Kawhi auch abwarten, ne? Lange Verletzung und so, weißt ja.
Ja.
Nicht Kawhi dann auch gleich abschreiben.
Bei dem ist das egal. Also Kawhi ist garantiert schon seit 4 Monaten gesund und hat einfach keinen Bock auf die ganze Geschichte. Gesagt, Reggie Jackson, mach du mal. Und,
Und dann, er kommt dann für die Conference Finals. Kommt
er so, jetzt. Er macht das, was er bei den Raptors vor 2 Jahren gemacht hat, aber in Extremform.
genau. Wir sind gespannt. Ganz kurz noch natürlich, bevor wir mit den Raptors aber anfangen, Patreon, ne? Sollten wir schon mal sagen.
Stimmt, Patreon. Das ist eine Seite, die
existiert. Patreon.com/Korpiger Podcast. Korpiger mit.
AE.
Auf dieser wunderschönen Seite könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr findet, dass das, was wir hier so tun, unterstützenswert ist. Einige von euch machen es schon. Vielen, vielen Dank dafür. Und es gibt natürlich extra Content. Mailbags. Wir schauen uns einzelne Spieler an. Tyrese Halliburton ist der nächste. Endlich mal wieder Pacers gucken. Saugeil. Und ja, schaut gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und da wir auch heute wieder, ich weiß gar nicht, ich glaube, Zeitlimit könnten wir irgendwie auch so ein bisschen als Überschrift für diesen Podcast nehmen. Wir haben heute auch wieder ein Zeitlimit. Von daher fangen wir jetzt direkt an mit den Raptors. Für all diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, per Bandwagon durch die Association. Wir schauen uns einzelne Teams über einen gewissen Zeitraum an und sprechen dann über das, was uns so aufgefallen ist. Ist natürlich gerade in meinem Fall nicht der Weisheit letzter Schluss, aber wir tun es trotzdem und haben dafür natürlich Kategorien. Auch da wieder der Hinweis, ich werde sie nicht vorher runterbeten, sondern nur ansagen, wenn sie an der Reihe sind. Und weil wir absolute, hochprofessionelle Chronisten sind, fangen wir einfach mal an mit der Kategorie, die Saison in ein paar Sätzen. Letztes Mal habe ich den Herrn Frerks damit überrascht, dass ich ihm das Wort erteilt habe. Deshalb hat er mir auch, Blick hinter die Kulissen, wurde aber auch panisch gestern noch geschrieben, ob ich das diesmal übernehmen kann. Da habe ich gesagt, natürlich, hatte ich auch schon geplant. Ich hab die Panik in deinen 3 geschriebenen Worten.
Ich glaube dir.
Übrigens. Ja. So, und damit die Saison der Raptors. Ich glaube, ein Stichwort, was man auch so ein bisschen von Beatwritern hört, sie ist sehr ungewöhnlich. Auch die Raptors als Team sind ungewöhnlich, wie wir wahrscheinlich noch sprechen werden. Und eigentlich ist es irgendwie, eigentlich am Anfang war es eher unspektakulär. Also, sie haben ein bisschen auf Pascal Siakam gewartet, der sich ja im Sommer an der Schulter operieren hat lassen. Sie haben Scottie Barnes gedraftet. Da war natürlich dann die Frage, haben ja viele gedacht, so, Scottie Barnes, Pascal Siakam sind dann doch ähnliche Spielertypen, dachte man so ein bisschen, zumindest vom Körperbau her und so. Und vielleicht wird er getradet. Da wurde nicht getradet, weil sie dann doch auch durchaus unterschiedliche Rollen ausfüllen können und die Raptors ja sowieso dieses spezielle Setup haben. Bis Anfang Februar waren die Raptors eigentlich plus minus ein 500-Team. Also es gab jetzt nicht die ganz großen Ausreißer nach unten, nicht die ganz großen Ausreißer nach oben. Und dann ging es so langsam so los, dass sie immer wieder eine Siegesserie gestartet haben. Mittlerweile stehen sie bei 43-32 auf Platz 6 im Osten, direkt hinter unseren allseits beliebten Chicago Bulls. Und mit Tendenz steigend. Sie hatten jetzt kürzlich einen sehr, sehr komplizierten West Coast Roadtrip, den sie aber gar nicht so kompliziert gestaltet haben. Also sie haben in Phoenix gewonnen, in Denver gewonnen, back-to-back. Haben aber, das ist genau das Ding, also man weiß immer noch, sagen sie auch selber teilweise, man weiß immer noch nicht so genau, was man bekommt. Sie haben dann nämlich dann auch mal Heimspiele drin, aufeinanderfolgend, die sie gegen die Magic und die Pistons verlieren. Also es ist so ein bisschen, es ist alles noch nicht so 100% stabil. Es ist alles, wie gesagt, sehr, sehr speziell. Aber sie haben jetzt nicht ganz so extrem wie jetzt die Celtics, aber sie haben sich halt in den letzten Monaten, so seit Februar, schon stark gefangen und sind halt einfach wahnsinnig unangenehm zu spielen und sind jetzt für mich eigentlich von den drei Teams, glaube ich, die sich, die Nets können vielleicht noch so ein bisschen mit reinkommen, aber die eigentlich so um die Plätze 5 bis 7 spielen, also Raptors, Bulls und Cavs, sind die Raptors für mich eigentlich so der sichere Pick, der nicht ins Play-In muss. Einfach, weil ich sie am stärksten einschätze von den drei momentan, also mit den ganzen Dingen, die rum passieren, die Verletzungssorgen bei den Cavs, was auch immer bei den Bulls passiert ist, abgesehen von den Verletzungssorgen. Aber genau, von daher, das ist so ein bisschen der Stand jetzt. Und dann schauen wir mal, was dann in den Playoffs passiert. Hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
Ja, also nur noch, was ich noch schräg finde und was irgendwie ganz gut auch zu dem passt, was du gesagt hast über dieses schräge Team. Sie haben eine bessere Auswärtsbilanz als Heimbilanz. Und also haben 23-16 bei Auswärtsspielen, 20-16 bei Heimspielen. Und diese 20 Siege, davon sind mehrere in der Zeit gekommen, als sie keine Fans hatten. Tatsächlich haben sie, also als keine Fans zugelassen waren in Toronto. Und als ich zuletzt geguckt habe, war ihre Heimbilanz mit Fans negativ. Also irgendwie, nachdem sie ja letzte Saison keine Heimspiele hatten, weil sie in Tampa Bay spielen mussten, scheinen sie sich daran immer noch nicht komplett gewöhnt zu haben. Auch passend jetzt bei dem Spiel gegen die Pacers, wo dann halt einfach ein Feuer ausbricht in der Halle und sie deswegen mal für über eine Stunde das Ganze unterbrechen müssen. Irgendwie sind sie noch nicht wieder ganz wohl geworden mit Toronto, aber ansonsten, ja, alles, was du gesagt hast, ist korrekt. Sie trennen in die richtige Richtung, das tun alle anderen aus der Verlosung. Also die Teams dort, so Cleveland, Chicago, tun das halt nicht.
Es ist bei mir gerade echt immer so eine Angst am Morgen, wenn ich die Ergebnisse check. Ist echt so egal. Ja, lass uns weiter über die Raptors reden. Die Spielweise wäre jetzt nämlich das nächste Entscheidende. Offensiv und defensiv, womit wirst du anfangen?
Lass mal mit Offense anfangen.
Ich finde die Offense, na gut, ist Nick Nurse. Nick Nurse ist natürlich gern mal kreativ, aber die Offense, wie würdest du sie charakterisieren? Oder was ist so der, weil ich finde sie gar nicht so einfach zu packen irgendwie.
Da stimme ich erstmal zu. Also sie sind vorne und hinten weird. Ich habe so als Überthema einfach mal Halbfeld versus Transition aufgeschrieben, weil ich finde, es gibt wenige Teams, wo das so krass auseinanderklafft. Sie sind halt in Transition richtig gut. Also sind sie momentan Platz 6 und das ist ja auch so ein Standard in Toronto, also seit ich glaube 8 Jahren oder so sind sie immer in der Top 10, was das Point Differential in Transition angeht. Ich dachte tatsächlich, dass da ein relativ großer Teil Kyle Lowry zuzuschreiben ist, der ja jetzt nun nicht mehr da ist, aber sie setzen das auch ohne ihn um. Ich glaube, es kommt ihnen da sehr zugute, dass sie eigentlich jeder Spieler, der bei ihnen Rebound holt, kann dann selbst den Ball pushen. So, jeder muss nicht irgendwie auf eine Outlet-Option warten oder so, sondern eigentlich, die sind natürlich alle nicht genau gleich gut da drin, aber jeder fühlt sich irgendwie wohl damit, das Spiel dann selbst schnell zu machen. Sie sind dann selbstlos. Jeder kann irgendwie am Ring dann auch gerade gegen so Cross-Matchups irgendwie Vorteile ausspielen. Also das ist eine relativ große Stärke. Sie forcieren auch sau viele Turnover, aber ja, zu Defense kommen wir gleich noch. Jedenfalls, da sind sie richtig gut. Im Halbfeld gibt's halt wenige Teams, die schlechter sind als sie. Also sie sind da zwar im Laufe der Saison vielleicht ein bisschen besser geworden, aber insgesamt sind sie da immer noch auf Platz 27. Und ich meine, da haben wir auch schon öfter mal drüber geredet, aber das ist jetzt für mich auch über die letzten Tage nochmal eklatant geworden. Und das, obwohl Pascal Siakam All-NBA-Level ist und jetzt auch gegen das C-Team der Celtics 40 Punkte gemacht hat und so. Sie haben keine klassische A-Option. Das ist einfach so bei ihnen. Obwohl, also Fred VanVleet war ja auch dieses Jahr All-Star, ist auch ein super Typ, aber keiner von ihnen ist eine klassische erste Option eines Teams. Also das fehlt ihnen einfach. Und deswegen, ich finde, im Halbfeld viel würde ich einfach dadurch charakterisieren, dass sie halt Mismatch-Hunting betreiben, weil sie halt davon profitieren, dass sie so komische Lineups haben, wo halt ein kleiner Dude ist, Fred VanVleet, und ansonsten alle zwischen 2 und 2,10 Meter ungefähr groß sind. und dadurch halt eigentlich automatisch Vorteile entstehen. Und also sie forcieren das auch. Sie haben relativ viele Off-Ball-Screens, die dann dazu führen, dass man sich halt auf die Art und Weise quasi Verteidiger rauspickt und dann versucht jemand, den Weg zum Korb zu suchen und seinen Körper einzusetzen. Also es macht Barnes viel, das macht Siakam viel, der natürlich auch immer noch einen der besten Spin-Moves in der Geschichte der Menschheit hat. Und auf die Art und Weise, ja, kommen sie irgendwie zu ihren Abschlüssen. Sie haben natürlich auch ein paar Schützen. Ich meine, in einigen Spielen hat jetzt Gary Trent gefehlt, dann war Fred VanVleet der einzige richtig gute Schütze. Das merkt man dann schon, also dass da ein bisschen was fehlt. Aber mit Trent ist es besser. Aber ja, ansonsten ist es halt viel dieses, man hat irgendwie körperliche Vorteile, die versucht man da durchzusetzen. Dabei ist auch sehr wichtig, dass sie viele Offensiv-Rebounds holen für Putbacks. Also ja, das ist auch ein sehr wesentlicher Teil ihrer Offense, mehr als bei fast allen anderen Teams. Also sie haben auch die zweithöchste Offensiv-Rebound-Rate. Aber vieles ist, also sie müssen im Halbfeld schon sehr, sehr hart für ihre Punkte arbeiten, so würde ich das mal sagen. Und damit übergebe ich das erstmal kurz an dich. Was ist dir noch aufgefallen?
Ja, also geht in dieselbe Richtung. Also dass es halt einfach sehr harte Arbeit ist, dass es teilweise etwas langsam ist, dass es so viele Screens notwendig sind. Auch oben irgendwie, finde ich, geht es ganz oft irgendwie los mit Screen-Actions und Handoffs. Und da probieren sie ja teilweise auch was aus. Ich habe dann auch mal gesehen, irgendwie, dass Gary Trent quasi für Siakam screent. Und dann haben sie halt, ich meine, sie haben, es stimmt, sie haben jetzt nicht diese klassische A-Option, aber sie haben halt, also es kann halt immer jemand anders heiß laufen. Das macht sie ja dann auch, ich meine, also unberechenbar trifft es eigentlich für sie, glaube ich, in jeder Lebenslage geführt, weil auch als gegnerisches Team kann es sein, dass im Laufe des Spiels sich irgendjemand anders rauskristallisiert, den du jetzt versuchen musst, irgendwie zu stoppen. Und trotzdem, dann teilweise habe ich schon so den Eindruck, dass sie auch so versuchen, halt dieses traditionell, also auf ihre Art, aber halt traditionell in die Zone zu kommen und dann zu schauen, Abschluss, irgendwie Ball ablegen oder halt in die Ecke. Da ist halt so ein bisschen das Problem, also dass dann halt teilweise so mehr oder weniger, ja, oder keine natürlichen Schützen dann irgendwie in der Ecke stehen. Also Chris Boucher zum Beispiel ist dann öfter mal in der Ecke, der zwar den Dreier teilweise in den hohen 30ern treffen kann, aber jetzt nicht dein klassischer Sniper ist.
Ich finde, er hat einen komischen Wurf, irgendwie. Aber ihm vertraue ich einigermaßen trotzdem als Schützen. Also einfach, weil er über die Jahre ganz gute Resultate damit erfüllt hat. Aber ich weiß, was du meinst. Er ist jetzt nicht der klassische Guard sozusagen, oder?
Genau. Auch da sind wir wieder irgendwie ungewöhnlich unterwegs, genau. Und im Grunde ist halt für mich so ein bisschen. Young, ne?
Also das ist ja auch so einer, den haben sie ja als
Floorspacer natürlich in erster Linie. Ja. Der aber natürlich auch, das ist ja auch nicht seine optimale Rolle, weil wir erinnern uns an, oder eigentlich wollen wir uns nicht an Jim Boylan erinnern, aber der hat ja Thaddeus Young eigentlich hauptsächlich zum Floorspacer und Schützen machen wollen. Und plötzlich unter Billy Donovan hat man gesehen, dass der tendenziell ganz andere Stärken hat,
als
der Mann. Das kann er bei den Raptors natürlich auch besser ausspielen. Also
zu ihm habe ich gleich auch noch vor allem eine Frage. Aber er und Precious Achiuwa und so, der natürlich seinem All-Star-Break auch on fire ist von der Dreilinie, davor nicht wirklich.
Ja,
aber
genau.
Das sind alles nicht so die klassischen designierten Sniper, die man so auf dem Schirm hat, sagen wir mal so.
Ja, so ist es. Und ich meine, wir haben ja auch schon ein paar Mal, als wir so ein bisschen über die Raptors gesprochen haben, gesagt, dieses Problem ist halt, dass ihnen so ein bisschen dynamisches Playmaking einfach fehlt. Also Fred VanVleet, kommen wir auch noch zu später sicherlich, hat er so ein bisschen sein eigenes Tempo einfach und ist extrem gut, ist auch ein cooler Typ, aber es fehlt halt so ein bisschen eine Dynamik irgendwie und also im Playmaking. Und dadurch hatte ich so den Eindruck, dass es ihm manchmal so ein bisschen schwerfällt, so eine Offense aus dem Backcourt raus zum Kollabieren, eine Defense zum Kollabieren zu bringen, dass sie da so ein bisschen, dass sich da schwer zu tun und dann, dass es dann dazu führt, dass sie harter für ihre Punkte arbeiten müssen, aber du hast halt, sie haben ja gleichzeitig mit Scottie Barnes einen, der lang ist, aber sehr, sehr gut passen kann. Sie haben eben Siakam, der durchaus auch scoren kann und halt der auch dynamisch ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie keine Dynamik in der Offense hätten. Aber grundsätzlich, du hast die Transition Offense angesprochen, habe ich mir so notiert, also eigentlich ist ihre Defense ihre beste Offense.
Ja.
Weil für mich, weil sie halt einfach die wirklich extrem gut ist. Und du hast auch die Turnover schon angesprochen und weil sie da halt dann einfach diesen schnell umschalten können, schnell in Transition kommen und da eben diverse Waffen haben, die nicht darauf angewiesen sind, dass erstmal der Point Guard irgendwie gefunden wird und dann jemand findet. Das ist so ein bisschen.
Ich würde das nicht zu 100% unterschreiben, dass ihre Defense richtig gut ist. Also, ich finde, sie ist manchmal richtig gut. Wenn sie funktioniert, ist sie richtig gut. Sie ist sehr variabel. Ja. Aber
sie hat auch ihre Schwächen.
Ja, genau. Die Resultate stimmen nicht immer. Und also, ich meine, eine eklatante Schwäche haben sie halt mit einem Defensiv-Rebound. Also, oft bringen sie einfach ihre Possessions nicht zu Ende. Und das ist problematisch. Also sie sind eins der besten Offensiv-Rebound-Teams, aber auch eins der schlechtesten Defensiv-Rebound-Teams, weil man da halt dann schon sieht, okay, es ist, schielen eigentlich auch alle ein bisschen darauf, dass es jetzt dann schnell in die andere Richtung geht und vergisst so ein bisschen den Ball dann auch einzusammeln. Also ich finde, ihr Potenzial defensiv ist viel höher als das, was man so jetzt von Spiel zu Spiel wirklich sieht. So würde ich es mal ausdrücken.
Ja, also wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, bei denen ich mir denke, okay, das könnte besser funktionieren, also gerade auch mit den Leuten, die sie haben. Aber grundsätzlich ist ihre, also so, ich finde schon, dass sie, so hart sie selber für ihre Punkte teilweise arbeiten müssen, dass sie gegnerische Teams ähnlich hart arbeiten lassen, sofern, also wie gesagt, mit diesem kleinen Ding, dass halt manche Dinge gefühlt dann öfter mal funktionieren. Und halt Defensive Rebound hast du ja angesprochen.
Ich finde, sie haben Possessions und teilweise auch ganze Spiele, wo sie wie eins der besten Defensivteams der Liga aussehen. Und also sie haben da ganz viele Waffen. Also irgendwie würde ich nur sagen, sie schaffen es nicht immer, sie auch so einzusetzen, wie sie haben. Also manchmal ist es vielleicht auch dann mal Matchup-bedingt und so, aber manchmal wirkt es auf mich auch irgendwie, als wenn sie es nicht so konzentriert zu Ende spielen, wie sie es eigentlich könnten. Aber also ich stimme dir zu, manchmal sehen sie aus wie eins der besten Defensivteams der Liga.
Ja, aber das ist ja genau das. Also das ist halt auch dieses, du weißt nicht, was du bekommst. Also sie haben halt irgendwie so diese ganz große Konstanz haben sie nicht drin, obwohl sie halt in letzter Zeit schon öfter reinbringen, irgendwie gefühlt. Also das ist halt so das Ding. Aber dann lass doch gleich mal, also es sei denn, du hast noch was zu Offense, aber über die Defense sprechen wir da schon so.
Ich hatte nur noch eine Überlegung wegen Van Vliet, weil du seine Dynamik und so angesprochen hast. Ich finde eigentlich, also mir gefällt er am besten, wenn sie ihn um Blöcke schicken und er halt gar nicht unbedingt am Ball ist. Also ich habe immer den Eindruck, da ist er eigentlich am wertvollsten für die Offense, weil er so ein guter Schütze ist und weil er dann irgendwie halt mehr sein Scoring einsetzen kann. Er ist auch ein guter Passer, aber irgendwie in diesem Team, was teilweise ja doch ein bisschen Shooting limitiert ist, ist das vielleicht eigentlich fast noch wertvoller, wenn man so diese Fähigkeit hat und wenn halt mehr über Siakam initiiert wird und teilweise auch über Barnes. Ja. Also ich finde, über Barnes sprechen wir gleich eh noch, aber den finde ich halt auch total interessant, so als Play-Initiator. So.
Ja.
Und, ja, voll. Hattest du den Eindruck auch manchmal? Also ich glaube, manchmal noch mehr geht mir das so, wenn Trent nicht dabei ist, weil es dann halt wirklich sehr auffällig ist, dass wenn Vliet einfach der beste Schütze ist, aber selbst wenn Trent auch dabei ist. Ich finde es eigentlich, die Raptors machen das eh ganz gut, dass sie halt ihre Guards auch als Screener einsetzen und dadurch irgendwie nur so ein bisschen deren Gravity sozusagen nutzen. Das finde ich irgendwie bei ihnen noch ein relativ auffälliges Ding.
Ja, es ergibt auch irgendwie Sinn, finde ich, weil du ja, also, wie gesagt, also Van Vliet ist jetzt für mich nicht der dynamischste, also nicht, dass er langsam ist, aber er hat halt, wie gesagt, ich finde so sein eigenes Tempo und dadurch, dass du halt sagst, du gibst halt jemandem Grad wie Barnes, der weiß, wie er Mitspieler einsetzen kann, der ein gutes Gefühl für den Pass hat oder halt Siakam lässt zu initiieren. Und ich finde auch Siakam, also die Offense, also Siakam initiiert ganz oft halt von oben irgendwie die Offense. Und dass du dann sagst eben, und wir öffnen das Feld für ihn, indem wir eben Van Vliet durch Blöcke schicken und indem er dann Space oder halt im Optimalfall, dass dann auch noch Trent dasteht, der teilweise auch extrem heiß laufen kann. Oder halt er kann dann kann den Ball halt ablegen. Also von daher finde ich, ergibt es auf jeden Fall Sinn, dass du halt, wenn du halt dynamischere Spieler hast, die es dann irgendwie machen können, zumal und dass du halt am Ende ist es sowieso am smartesten wahrscheinlich einfach so ein bisschen zu durchzumischen. Ja. Große Weisheit.
Sie sind die Jambalaya Raptors auf jeden Fall.
Genau. Aber ich würde, also der Gedanke ergibt für mich auf jeden Fall Sinn, dass du sagst, dass Van Vliet auch viel Offball ist und um Screens und rumgeschickt wird und auch mal den Screen stellt und so. Das definitiv. Ja, die Defense, du hast schon angesprochen, also dass hin und wieder mal irgendwie was ja nicht so funktioniert, dass irgendwie so Lapses irgendwie da sind. Was ich so für einen Eindruck hatte, und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, dass sie ganz gerne mal, also die Ecken oft offen sind, was man ja eigentlich, also man kann natürlich, also erstmal kannst du mir gleich sagen, ob du es ähnlich gesehen hast, und dann, aber manchmal ist es ja so ein bisschen per Design, aber ich hätte es jetzt bei einem Team, das eigentlich diverse lange dynamische Verteidiger hat, hätte ich es gar nicht unbedingt erwartet, weil du dann irgendwie denken würdest, okay, und manchmal sieht man es auch, dass vielleicht ist auch das so ein Ding, dass sie sich so ein bisschen drauf verlassen dann, dass halt dann von der Zone der Closeout doch noch irgendwie so möglich ist. Also bei Chua zum Beispiel, bei Boucher siehst du es ja oft. Aber ich weiß nicht, hast du auch so das Gefühl, dass da irgendwie so ein bisschen, dass sie da ein bisschen viel zulassen oder mehr als nötig zulassen?
Weiß ich ehrlich gesagt, das ist mir tatsächlich nicht so aufgefallen. Okay. Ich werde das jetzt mal ganz kurz nachgucken, ob sich das in den Zahlen niederschlägt, was die Frequenz angeht, weil ich mir gerade tatsächlich überhaupt nicht sicher bin und das man kann
es. Also ich habe es auch so ein bisschen mit Fragezeichen versehen, weil ich mir nicht zu 100% sicher war. Aber es ist ja manchmal, fällt einem sowas auf und dann notiert man sich's und dann bleibt so ein bisschen hängen.
Ja, also sie sind auf Platz. Tatsächlich. Sie erlauben die meisten Eckendreier. Also hast du richtig gesehen. Es ist zwar relativ knapp, aber doch, sie erlauben die meisten. Von daher. Gut, okay. Also ich hatte teilweise so den Eindruck, dass sie sich manchmal so ein bisschen darauf verlassen, dass ihre Länge ihnen im Zweifel reichen wird, dass sie halt da noch dann ein Closeout schaffen werden oder dass sie halt noch rechtzeitig da sind. Ich meine, Boucher ist ja auch, also seit Jahren, er und Cybul sind ja die Spieler, die am meisten gegnerische Dreier blocken, was ja grundsätzlich, sieht man das ja nicht so oft, aber die beiden können das und die machen das auf ziemlich unterschiedliche Arten und Weisen. Ist definitiv dann offenbar etwas, was häufig passiert. Das war mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen.
Okay. Ja, ich meine, ist es aber was, oder halt so dieses Ding, sie haben halt einfach, keine Ahnung, überall jemanden, der halt mal irgendwie schnell einen Pass wegspringen kann, der irgendwie halt mal schnell ein paar Meter zurücklegen kann und irgendwie eben halt einen Closeout blocken kann, obwohl er gerade, keine Ahnung, worum gehangen ist. Und das ist halt dann wahrscheinlich schon so ein Ding, also gerade bei einem jüngeren Team könnte ich mir vorstellen, dass man sich dann da eben so ein bisschen drauf verlässt einfach und dann halt, ja, dass man dann mehr zulässt als notwendig. Aber wo würdest du denn sonst noch irgendwie so größer, also jetzt mal abgesehen davon, dass halt mal was nicht so funktioniert, wie es funktionieren könnte, aber hast du sonst noch irgendwelche Schwächen ausgemacht oder wo du dir gedacht hast, okay, das, ja, ginge besser?
Na, also das Thema Defensiv-Rebound habe ich ja gesagt und sie haben halt auch jetzt keinen klassischen Ringbeschützer. Also man spricht ja immer darüber, dass sie halt viel, viel Länge haben, weil sie das ja auch relativ auf den meisten Positionen haben. Aber was halt dann doch manchmal fehlt, ist, glaube ich, so sozusagen die letzte Instanz am Korb. Die haben sie in der Form halt einfach nicht. Also die Gegner treffen auch, das hatte ich mir noch notiert, dass es zwar nicht so viele Abschlüsse sind, also mittelmäßig wie viele Abschlüsse gegnerische Teams am Ring haben, aber die treffen sie sehr gut, also zu 66%. Und das spricht halt auch so ein bisschen dafür. Ich glaube, sie sind halt teilweise sehr, sehr aggressiv am Ball und dadurch ergeben sich dann entweder halt Turnover und man kriegt dadurch halt einfache Punkte auf der Gegenseite, aber manchmal ist es vielleicht auch so, schwingt das Pendel ein bisschen zu sehr zu Risiko, so als Team. Ich glaube, da manchmal haben sie die Balance nicht, aber oft halt auch schon. Und grundsätzlich finde ich halt, also um das auch nochmal positiv hervorzuheben, dass sie halt, die nutzen ihre Variabilität schon gut. Und da das macht auch Nurse schon ziemlich gerne und viel, dass er halt dann einfach in einem Spiel 30 Mal irgendwelche verschiedenen Sachen ansagt, einfach nur um den Gegner durcheinander zu bringen. Also sie ist fast in jedem Spiel mal eine Box and One, das ist konventionelle Mann-Mann-Defense, man sieht Zonenverteidigung, sie ist mal eine Ganzfeldpresse. Einfach, also auch random, wo jetzt nicht irgendwas Verrücktes gerade passiert ist, aber wo man denkt, okay, jetzt gehen wir euch mal richtig auf die Eier. Das streuen sie halt auch einfach ein. Dann gibt's Switching. Es wird halt irgendwie viel ausprobiert. Und ich finde, dass sie sich das trauen, sozusagen, und dass sie das halt immer machen, das macht sie halt irgendwie auch spannend zu sehen. Und ich glaube, also das würde ich halt grundsätzlich eh noch zu dieser Saison sagen. Sie sind zwar jetzt gerade auch gut, und werden, denke ich, auch ziemlich safe die Playoffs erreichen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, auch für das gesamte Team so ein bisschen ein Entwicklungsjahr. Also eins, wo man halt einfach mal sehen muss, was können wir denn mit den Teilen anfangen, die wir haben? Und was funktioniert und was funktioniert nicht so gut? Und dafür spricht, glaube ich, auch so ein bisschen, dass man halt defensiv einfach schematisch irgendwie ganz viele verschiedene Sachen einfach mal probiert und einstudiert, um mal zu sehen, was ist irgendwie für diese Gruppe das Ceiling, was ist das Ziel, in welche Richtung wollen wir uns bewegen? Also von daher finde ich das gut und da kann man das dann natürlich auch mal opfern, wenn es mal zwischenzeitlich dann nicht perfekt funktioniert, würde ich sagen. Also weil es sich lohnt, langfristig halt Sachen auszuprobieren.
Ja, definitiv. Also ich meine, es war ja vor der Saison eben gut, Masai Ujiri und Nick Nurse werden schon eine bessere Idee gehabt haben, wie sie es mit Barnes und Siaka machen, aber trotzdem musst du ja dann schon erstmal anschauen, wie das funktioniert. Und dann eben so, weil es halt spezielle Spiele sind, was du alles machen kannst. Also das könnte ich mir schon auch vorstellen. Und ich finde schon, ey, wie du sagst, also es ist halt einfach unfassbar variabel. Ich meine, selbst die Zone spielen sie ja nicht immer im selben Setup. Also selbst da gibt es ja dann irgendwie noch unterschiedliche Positionierungen irgendwie. Und da, ich finde schon auch krass, gehabt, irgendwie die Suns gegen also eine Szene, da haben sie einfach mal über das ganze Feld mehr oder weniger getrappt dann immer wieder. Und haben nichts entblößt. Also das ist halt schon, das sind halt schon, also das kannst du natürlich nicht ein ganzes Spiel machen, aber dass das allein, also wie du sagst, dass es allein möglich ist, ist schon brutal. Also allein oder doppeln und recovern, wie oft sie das halt irgendwie machen. Also dann dadurch, dass sie diese ganze Länge haben und diese Agilität wirklich eigentlich auf jeder Position und wie was, ich glaube bei Zach Lowe war es, der gesagt hat, Fred VanVleet ist zwar nicht so lang, spielt aber als wäre er so lang sozusagen und verteidigt auch so. Und ja, es ist halt schon, es ist halt einfach ein sehr, sehr besonderes Setup und das finde ich, merkst du auch Teams an, die gegen die Raptors spielen, gerade wenn es dann eng wird hinten raus, dass es halt, dass sie sich damit halt wahnsinnig schwer tun. Also ich fand zum Beispiel interessant, dass die Suns dann irgendwann mal ein Duo McGee und Biombo ausgepackt haben, um halt dieser Länge irgendwie so ein bisschen entgegenzutreten. Oder dass du dann die Sixers haben in den letzten 6 Minuten 6 Punkte gemacht. Also da bei diesem, das Spiel war jetzt auch nicht wahnsinnig punktereich. Selbst dann haben sie halt irgendwie dann haben sie Embiid gedoppelt und selbst er hatte Probleme damit. Also sie stand halt einfach nur, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber haben Arme halt hoch und dann hast du es gemerkt.
Die LeBron legendären Turnover. Crunch-Time Sixers.
Ja, die sind sowieso stark, ja. Aber LeBron hat einen Ball irgendwie ins Publikum geschmissen, weil sie ihn halt gedoppelt haben. Und das ist halt, das sind schon irgendwie spezielle Sachen und nicht grundsätzlich. Also wir haben jetzt so ein bisschen mit Kritik angefangen, hat man ja auch früher gelernt in der Schule, ne? Wenn du ein Essay schreibst, Argumentation, du sollst immer erst mit dem anfangen, was du nicht bekräftigen möchtest und dann hinten raus dann deine Argumentation stärken, ne? Ist ja so.
So, ich dachte, das waren Lehrergespräche in Bayern, dass das einfach so funktioniert, dass man einfach nur Kritik macht und sonst nichts.
Also ja gut, das kam dann hinten raus, genau. Das hat uns aber keiner, hat uns keiner dann das erklärt.
Ist passiert.
Damit sollten wir ja, klarkommen. Okay. Genau. Nein, aber wie oft sie auch jetzt in der Phase, in der wir sie jetzt genauer angeschaut haben, Spiele am Ende noch durch ihre Defense gedreht haben. Also einfach, wo es halt angeht. Ich meine, es gab ja Extrembeispiel Denver, wo sie halt quasi, wo Siakam saß, wo ihre, also wenn VanVleet hat, glaube ich, nicht mehr gespielt. Und sie dann irgendwie so ein spezielles Lineup hatten, komplett ohne Shooting eigentlich. Und sind also schon hinten waren im vierten Viertel. Das hat dann irgendwie so gut funktioniert, dass sie einfach draufgelassen haben und sie haben das Spiel halt noch gedreht. Und sie haben halt einfach da, deswegen habe ich auch gesagt, so ihre Defense ist ihre beste Offense irgendwie, weil sie halt da einfach so wahnsinnig viel Möglichkeit haben, dann schon nochmal für Verwirrung zu sorgen beim Gegner und halt den Gegner irgendwie komplett aus dem Konzept zu bringen. Und selbst die Suns, also die ja eigentlich wahnsinnig schwer aus dem Konzept zu bringen sind. Und das ist, ja, sie sind halt einfach irgendwie anders gefühlt.
Ja, das trifft's ganz gut.
Ja, und dadurch, dass sie dann eben halt, dass sie es anders sein, nicht irgendwie beinhaltet, eine Sache halt immer anders zu machen, sondern dass es halt eben, wie du gesagt hast, dass es halt einfach so viele unterschiedliche Möglichkeiten irgendwie hat, dass sie dann irgendwie, ja, dann halt auch noch permanent in Passing Lanes kommen. Ja, Scottie Barnes ist da ja auch durchaus präsent, was sowas angeht. Macht es, glaube ich, wahnsinnig schwer, irgendwie halt zu planen auch gegen sie. Da bin ich halt in den Playoffs dann gespannt. Also wie Offenses planen. Dann.
Ja, bin ich auch. Also ich glaube, sie werden halt als durch ihr Scoring in den Playoffs sehr große Probleme bekommen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie mehr können, als einen Gegner zu ärgern. Ich glaube nicht unbedingt, dass sie dann eine Serie gewinnen werden. Ist natürlich auch Matchup-spezifisch, aber defensiv wird es halt spannend.
Okay. Mhm, definitiv. Und
ja, und wobei, vielleicht werden sie auch eine Serie gewinnen. Ich glaube nicht unbedingt, also ich würde es jetzt nicht zu den Favoriten zählen oder so, aber vielleicht, mal gucken.
Was ich halt krass finde, dass sie halt, ich meine, selbst wenn irgendwie, wenn es mal ein defensiver Fehler passiert, können sie es trotzdem noch retten.
Ja.
Sozusagen, selbst das ist irgendwie möglich. Es ist dann nicht irgendwie, okay, fuck, ist jetzt irgendwie, also natürlich funktioniert es nicht immer, aber es hat dieses Potenzial ist halt immer noch da. Und das ist halt vielleicht dann auch was dann hin und wieder eben zu Lapses führt, mangels deutschem Wort gerade, oder zu Fehlern. Zu Fehlern. Aber ja.
Lapsen,
genau. Lapskaus.
Auch lecker.
Habe ich noch nie probiert.
Wirklich?
Ja, keine Essens, nie den Essensexkurs, ja.
Du warst aber auch noch nie nördlich von Frankfurt, oder?
Nee, es stimmt so nicht. Ich war schon mal in Hamburg. Tatsächlich.
Das ist so.
Ja. Ja. Da habe ich aber hab keine Ahnung mehr, was ich da gegessen habe. Ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr, was ich. Nee, ich weiß es nicht mehr.
Bitter.
Auf jeden Fall, würdest du empfehlen, oder was? Ähnlich wie Suppe.
Anders als Suppe. Also Lapskaus ist halt so, das ist halt klassische norddeutsche Küche. Man soll es nicht angucken, aber einfach probieren.
Okay.
Weil es sieht nicht also appetitlich so aus, aber es schmeckt.
Es gibt ja doch diese Dinner in the Dark und sowas. Das wäre quasi das Signature-Dish für so ein Dinner in the Dark.
Wäre nicht schlecht, ja.
Ja, okay. gut, dann werde ich das mal hier zu Hause organisieren und dann mal Lapskaus probieren. Ich weiß noch nicht, wie man es mit verbundenen Augen kochen soll, aber auch da werden wir Wege und Möglichkeiten finden.
Gibt's nicht für Mastercook auch eh schon als Showkonzept, ansonsten weiß ich, dass ich jetzt endlich womit ich reich werde.
Ja, genau. Siehst du? So schnell geht das. Zurück zu den Raptors. Noch irgendwas aufgefallen zur Defense? Also irgendwie so ein Grundsetup, so eine Grundidee, die sie verfolgen oder was sie halt grundsätzlich wegnehmen wollen, Zone dicht oder so, würde ja jeder gern, aber...
Ich glaube, wir haben eigentlich das meiste mittlerweile angesprochen. Also ich finde, so was Dreier angeht, viel spielt sich tatsächlich einfach in den Ecken ab. Aber nee, wir haben eigentlich alles Wichtige, glaube ich, erwähnt.
Sind wir gut unterwegs. Dann ab zum Player to Watch. Wen sehen wir gerne? Konntest du dich entscheiden?
Scotty!
Ja, Scotty B, wie der Kommentator
immer sagt. Vielleicht noch ganz kurz dazu, ne? Weil da kommt man bei den Raptors ja nicht drum rum. Ich pflege seit Jahren eine Art Hassliebe zu Matt Devlin und Jack Armstrong. Sie sind ein bisschen der LaVar Ball der Team-Broadcasts, finde ich. Also über die letzten Spiele nennen sie Siakam nur noch Pascal All-NBA Siakam. Barnes nennen sie nur noch Scotty Roy. Und die sind halt irgendwie, auch hier, weil mir gerade nicht das passende deutsche Wort dazu einfällt, aber die sind obnoxious. Also richtig anstrengend sind die, aber auch lustig auf ihre Art und Weise. Und manchmal finde ich es irgendwie cool, manchmal geht es mir tierisch auf die Nerven. Wie stehst du zu den beiden?
Ähnlich. Also ich finde auch geil, dass sie es halt immer noch bei jedem Dreier noch durchziehen, from Saskatoon oder from...
Ja, wenn er halt quasi auf der Linie steht, kommt so...
Ja, genau, also, ja. Und ich dachte mir halt so, weil das kennt man ja seit Jahren und ich dachte mir, okay, irgendwann ist es halt, nee, aber es bleibt halt irgendwie. Und ich frage mich weiterhin, ob sie halt einfach eine Karte von Kanada irgendwie vor sich haben oder ob er halt einfach die Namen... wir würden wahrscheinlich in Deutschland, würden mir auch das ein oder andere Städtename einfallen und im Zweifel ist auch nicht jeder nachzuprüfen, ne? Eben. Aber von daher, aber es stimmt schon, ich finde sie auch sehr, sehr in your face. Also es ist schon, aber du hast schon recht, es gibt so andere Homer, die ich anstrengender finde, einfach weil es plumper ist.
Ja.
Und da ist es halt irgendwie, da lasse ich mir auch noch so ein bisschen, ist halt so ein bisschen mit einer gewissen Freude noch und mit so einem gewissen Augenzwinkern irgendwie ist es noch irgendwie dabei, bilde ich mir ein zumindest.
Ja. Sie sind anstrengend kreativ und sie wissen aber auch, dass sie anstrengend sind, glaube ich. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu manch anderem.
Ja, und sie zelebrieren es dadurch auch einfach so ein bisschen und treiben es vielleicht auch so ein bisschen auf die Spitze. Also das können wir, der Thronfall manchmal, wie er sich dann irgendwie verändert, wenn Emotion im Spiel ist und so, aber es ist ja gut. Ich meine, keine Ahnung. Man hat ja auch viel Einheitsbrei so bei den Home-Teams, ne? Naja.
Ja, also es ist definitiv immer unterhaltsam. Nicht immer positiv, man merkt sie sich. Und das ist ja auch ein bisschen der Job von ihnen. Aber lass uns über Scotty Barnes sprechen.
Über Scotty Barnes, ja. Ich muss ja sagen, deswegen habe ich gefragt, konntest du dich entscheiden? Weil Siakam hat mich schon, also wollte ich Siakam mit reinbringen als Mr. All-NBA. Deswegen konnte ich mich nicht ganz entscheiden, habe ihn dann irgendwie unten auch noch so ein bisschen notiert. Aber Scotty Barnes ist eigentlich schon weil ich find's halt auch ganz interessant, weil ja natürlich der Pick ja schon irgendwie positiv gesehen wurde, auch so hoch, weil man halt dieses Potenzial sah, aber halt immer wieder gefragt wurde, wie funktioniert seine Offense, weil er einfach ja im College irgendwie mehr oder weniger keinen Wurf hatte. Ne?
Und er wurde mal als Zero-Level-Scorer bezeichnet, was schon eine sehr diffuse Beleidigung ist für jemanden, der ja ein Lottery-Pick in der NBA ist.
Ja.
Also das ist schwer, das in die NBA zu schaffen als Zero-Level-Scorer, aber das ist sowas, was mir in Erinnerung geblieben ist, obwohl ich leider nicht mehr weiß, wer es gesagt hat. Aber also ich hatte es tatsächlich auch so in Erinnerung, dass im Zuge des Drafts irgendwie zwar manche gesagt haben, okay, interessant, aber viele auch dachten, warum nehmt ihr denn nicht einfach Jalen Suggs? Also das war ja eigentlich so eine Konsensus Top 4 und da dachten ja schon sehr viele, dass es eher Suggs wird, zumal sie ja auch jemanden im Backcourt durchaus hätten brauchen können und auch eigentlich immer noch brauchen, ne? Aber sie haben sich für Barnes
entschieden
und war vielleicht keine blöde Entscheidung.
War vielleicht keine blöde Entscheidung. Und ich finde, da siehst du auch, dass man halt dann als Beobachter doch oft halt in standardisierten Bahnen so ein bisschen denkt. Also keine Ahnung, Suggs macht halt irgendwie Sinn, brauchen Unterstützung im Backcourt, brauchen Playmaking. So, und dann ja, kommt halt Masai und sein Team und sagen halt, ja gut, aber Scotty bringt uns halt Länge, wir haben halt irgendwie eine ganz andere Idee und bringt uns Playmaking und bla 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 und das mit dem Wurf und wir haben den auch genauer beobachtet und dann ist es halt, ja, dann, dann kommt halt was anderes bei rum. Was macht denn Scotty Barnes für dich so spaßig?
Ich finde, also einerseits, das Passing hast du ja schon angesprochen, also ich finde, häufig sieht so aus, als ist er einfach jetzt schon der beste Passer des Teams. Also er haut ja auch dann mal in Transition irgendwie einen No-Look-Pass raus und solche Sachen und hat aber auch, finde ich, einfach, abgesehen von so fancy Stuff, hat er irgendwie ein sehr gutes Gefühl für das Spiel, obwohl seine Bewegungen manchmal fast roh wirken. Also er hat ja so eine häufig etwas komisch aufrechte Körperhaltung, wo ich irgendwie denke, das sieht irgendwie noch nicht ganz, ganz reif aus, sozusagen. Aber es ist halt nicht schlimm, also weil er sich halt, also er kann sich körperlich irgendwie schon trotzdem sehr gut durchsetzen. Also er ist häufig kräftig als seine Gegenspieler und weiß irgendwie, wie er seinen Körper einsetzt. Also liest, glaube ich, grundsätzlich das Spiel gut, ist defensiv auch schon jemand, den man halt in vielen verschiedenen Rollen einsetzen kann. Also du hast ja auch schon gesagt, dass ihre Zonen manchmal unterschiedlich aussehen. Das liegt halt auch unter anderem daran, dass man ihn irgendwie unterschiedlich positionieren kann. Also so, man kann ihn in der Mitte hinstellen, man kann ihn aber auch näher am Korb haben und also grundsätzlich ist er so jemand, der halt wahnsinnig viel abdeckt. Aber vielleicht, also weil du es ja auch schon angesprochen hast und also der Wurf sicherlich irgendwie der Swing-Skill ist für ihn, also ob er jetzt dann ein Superstar werden kann oder nicht. Wie findest du denn seinen Wurf also, oder beziehungsweise vertraust du seinem Wurf, wie man ihn jetzt so sehen kann, dass er daraus einen verlässlichen Wurf entwickeln kann?
Also sagen wir mal so, nach allem, was man vorher so gehört hat, habe ich ganz anderes erwartet. So, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Und irgendwie gefühlt geht es da auch in die richtige Richtung. Ich finde, er sieht jetzt auch nicht irgendwie komplett kaputt aus. Er ist jetzt noch nicht irgendwie der flüssigste Wurf irgendwie. Aber gerade so, und das ist ja immer so ein Indiz, das man mittlerweile gerne nimmt. Ich finde, gerade beim Freiwurf sieht es schon eigentlich recht in Ordnung aus. Und da ist ja vor allem der Faktor, was wir ja auch sagen, was wir auch bei Giannis teilweise gesagt haben, also nicht, dass wir jetzt Giannis kritisieren wollten, aber halt so dieses Ding, boah, der braucht einen Dreier. Ja, am Ende, wenn der Freiwurf geht und dann halt aus der Mitteldistanz ein halbwegs solider Wurf drin ist, dann sieht es schon anders aus. Ich meine, bei Barnes ist es teilweise, du hast angesprochen, roh. Ich meine, das Offensivspiel und der Abschluss ist schon noch roh teilweise, finde ich. Und aber es ist roh, es ist nicht hoffnungslos.
Nee, überhaupt nicht.
Also ganz im Gegenteil. Also das mal, weißt du, es gibt ja roh und es gibt ja, okay, was war das denn? So, ja. Und ich finde, bei ihm ist es halt eher so, okay, das ist da kommt Zeit, kommt mehr Sicherheit und kommt mehr Touch, gefühlt. So würde ich es jetzt sagen. Und ich finde, wie gesagt.
Ich finde auch, dass er mehr Scoring-Instinkt hat, als ich jetzt gedacht hätte, so,
ja,
weil so eine der Vergleiche, den ich irgendwie gehört hatte, bevor er gedraftet wurde und wo ich auch dachte, okay, das ist ein bisschen. Wahrscheinlich ein bisschen komisch, weil das doch einer der einzigartigsten Spieler der letzten 20 Jahre ist. Also wäre so Draymond Green, halt jemand, der halt offensiv vor allem Passer ist, defensiv irgendwie total vielseitig ist. Da sollte man, also ich finde, defensiv sollte man niemanden mit Draymond vergleichen, also gerade wegen Spielintelligenz, weil das einfach nicht ganz fair ist, gerade bei so einem 19-Jährigen. Aber dass er halt eigentlich nicht so primär interessiert am Scoring ist. Und ich finde aber schon, dass er so eine gewisse Aggressivität hat. Da und sich Würfe auch erarbeiten kann. Also sein Ballhandling ist ja auch schon ganz gut und hat irgendwie so aus der Floater-Range ist er halt schon ziemlich gut. Also da sieht man, finde ich, auch, dass er einen gewissen Touch hat als Scorer. Und das sind ja alles Sachen, die jetzt nicht passen zu einem Zero-Level-Scorer, der von nirgendwo effektiv sein kann. Also ich habe da eigentlich auch Hoffnung. Ich weiß halt nicht, ob er jetzt so der Distanzschütze wird, aber vielleicht muss er das auch nicht. Ich denke halt auch, wenn er erstmal daran arbeitet, dass er halt einen einigermaßen verlässlichen Abschluss aus der Mitteldistanz hat, dann kann das halt auch, kann da schon, also steckt da schon ein sehr, sehr guter Spieler irgendwie drin.
Ja, würde ich komplett so unterschreiben. Also einfach, weil es ja irgendwie mehrere Dimensionen hat. Ich fand auch zum Beispiel, also er wirkt auch so, als wäre er bereitwilliger. Also keine Ahnung, gegen die Sixers gab es, also ich pick dann immer ganz gerne mal 1-10 raus, aber gab es eine Situation, in der er gegen Thibault aufgepostet hat zum Beispiel. Ja. Und dann halt einfach gezielt dahingegangen. Also Thibault ist jetzt quasi kein Low-Post-Verteidiger, aber halt doch einer der besten Verteidiger der NBA. Und das sind dann irgendwie, finde ich, schon so Faktoren. Es gab ja auch diese Story damals, dass er irgendwie so ein Scoring-Drill machen sollte noch am College und er dann gefragt hat, ob Assists halt irgendwie oder so auch zählen. Ja,
stimmt.
Also weil, ja. Und dass er ja, also das Passing halt oder der Pass bei ihm schon so die erste Option ist. Und aber ich finde jetzt auch, dass er mittlerweile halt schon versucht, auch mal irgendwie ein bisschen was zu übernehmen. Und was ich beim Passing noch ganz geil finde, sind seine Outlet-Pässe, die kommen zwar, also brauchst du ja nicht so oft, aber die sitzen auch auf jeden Fall. Was natürlich bei einem Team, das diverse schnelle Spieler hat, durchaus gut ist, wenn da einer mal den Ball über das ganze Feld punktgenau servieren kann. Also, aber ich finde, also offensiv, eben du hast es angesprochen, also offensiv sieht es für mich viel, viel besser aus als das, was man jetzt irgendwie erwarten konnte nach allem, was die Beobachter so gesagt hatten. Also viel.
Ja, eine Frage hätte ich auch noch. Wird er deiner Meinung nach richtig eingesetzt, beziehungsweise, also weil es gibt ja diese Debatte, habe ich jetzt auch aus so Raptors-Fankreisen schon ein, zwei Mal gelesen, ob man nicht die Minuten ein bisschen staggern sollte, also ob man ihn nicht vielleicht sogar eher von der Bank bringt, damit man dann von der Second Unit quasi die Offense über ihn laufen lassen kann, weil wenn er zusammen mit Siakam und Van Vliet auf dem Court steht, dann wird er halt meistens ein Spieler mit eher weniger Abschlüssen sein. Und die Frage ist halt, ob sein Skillset nicht jetzt schon das quasi rechtfertigen würde, dass man halt noch mehr über ihn laufen lässt. Hast du da eine Meinung zu?
Also ich habe jetzt die Frage schon wieder zum ersten Mal gehört. Ich bin mir halt, also ich denke mal, das Ziel sollte sein, also mein Staggern ist ja grundsätzlich sinnvoll, dass du halt immer einen deiner besten Offensivspieler, wenn du mehrere hast, irgendwie auf dem Feld hast, dass die Offense halt irgendwie mehr oder weniger am Laufen bleiben oder ja, weiterlaufen kann. So. Aber ich glaube, das Ziel sollte sein, dass er, auch wenn er gemeinsam mit den beiden auf dem Feld steht, immer mehr die Züge der Offense in die Hand bekommt. Also, dass man eine Balance findet zwischen den dreien und er dann eben nicht so derjenige ist, der dann der Notmacher. Und ich finde schon auch teilweise, dass er dann ein Initiator sein kann oder oft als Initiator auch genutzt wird. Also jetzt, von daher würde ich das, glaube ich, eher so in die es entwickelt sich noch Kategorie schieben, als in die man sollte da grundsätzlich irgendwie was verändern. Also gerade auch, weil es ist schon immer so eine Sache, ja, bring den mal von der Bank. Das klingt natürlich irgendwie so fürs Erste klingt das natürlich irgendwie sinnvoll, weil dann kann die Offense durch ihn laufen, aber es ist auch nicht jeder dafür gemacht, von der Bank zu kommen. Und wenn du jetzt ein Setup gefunden hast, in dem er eigentlich schon relativ gut seine Rolle ausfüllt, in dem man halt aber noch Potenzial sieht, glaube ich, wäre ich eher so auf der Seite, lass lieber probieren, dass er sein Potenzial in diesem Setup noch besser ausschöpfen kann. Plus dann eben wie du die drei halt vielleicht noch besser über die Spielzeit verteilen kannst. Dass es schon auch Situationen gibt, in denen er damit der Second Unit spielt. Also so, keine Ahnung, das wäre jetzt so mal mein Ansatz, glaube ich.
Würde ich auch so ähnlich sehen. Also ich finde auch, man muss ihn nicht von der Bank bringen, um ihn, um Staggering dann einzusetzen. Also das kann man ja trotzdem machen. Und ich glaube zwar schon, dass es auch öfter mal Sachen gibt, wo die Offense mal ein paar Plays so ein bisschen an ihm vorbeiläuft. Und ich glaube, glaube aber, solche Sachen oder solche Possessions wird es wahrscheinlich in Zukunft irgendwie Stück für Stück weniger geben. Und also ich glaube, eigentlich, also ich meine, Nick Nurse hat das ja auch schon ein, zwei Mal gesagt, eigentlich wollen sie ihm gerne so viele Ballhandling-Raps geben, wie er sich nimmt, also sozusagen. Ich glaube, die Bereitschaft ist schon da und er über die nächsten Jahre mehr Kontrolle quasi über die Offense übernehmen kann.
Ja. Und wird. Kann ich, ja, denke ich auch. Defense noch ganz kurz ist halt, da war ich so ein bisschen so dieses Potenzial oder auch schon das, was er jetzt macht als Roamer, fand ich irgendwie ganz interessant. Ja. Also, dass er halt einfach, ja klar, 1 gegen 1, aber dass er halt auch regelmäßig irgendwie, das ist immer ganz witzig, wenn er sich gerade so ein Post dann irgendwie so anschleicht zum Double Team und dann irgendwie ja, im richtigen Moment dann irgendwie da ist oder halt eben in Passing Lanes ist er ja ganz gerne, hilft gut aus, finde ich. Also da ist er, ja, so. Und da, ja, also wie gesagt, niemand mit Draymond vergleichen, aber so dieses freie Radikal, das so ein bisschen die defensive Identität bestimmt, könnte ich mir auf Dauer schon vorstellen.
Ich finde es auch noch krass, also das ist halt auch noch ein Unterschied zu Draymond, er ist halt einfach ein riesiger Dude. Also das merkt man, finde ich, teilweise dann auch daran, so dass abgesehen von den, also was du richtig gesagt hast mit der Weakside Helpside und so, was ich bei ihm häufig auch auffällig finde, ist, es gibt ja schon durchaus Situationen, wo Leute an ihm vorbeikommen oder er sich so ein bisschen verspekuliert hat, aber seine Arme sind so lang und er ist halt auch irgendwie so beweglich, dass er dann trotzdem noch hinterherkommt und trotzdem irgendwie noch jemanden dann blocken kann oder zumindest einen Wurf erschweren kann. Also er hat so dieses man muss ihn teilweise 2-3 Mal schlagen, wenn man abschließen will. Das ist halt, also spricht halt auch dafür, dass er irgendwie schon relativ besondere körperliche Voraussetzungen mitbringt, abgesehen von der Spielintelligenz, die auch da ist.
Ja. Nee, finde ich auch. Und ich meine, er hat sich ja, selbst vor Jokic kann er sich aufbauen und damit ein ordentliches Hindernis für Jokic dann irgendwie darstellen. Also der ja auch eher zur längeren Fraktion gehört. Also das stimmt schon. Also diese körperlichen Voraussetzungen sind schon speziell.
Der hat, also total spannender Spieler. Kann man echt bei diesem Rookie-Jahrgang nur immer wieder sagen. So in der Spitze ist das schon echt saugut.
Ja, finde ich auch. Ist er denn dein Roy mittlerweile? Oder es gibt ja doch einige, die mittlerweile eher zu ihm tendieren.
Nee, ist für mich immer noch Mobley.
Bleibst du bei
Mobley? Also ich finde, Mobley ist defensiv schon klar besser. Offensiv kann man Barnes, glaube ich, schon ein kleines bisschen stärker sehen. Kann vielleicht auch ein bisschen mehr schon machen. Also kriegt vielleicht einfach auch schon ein bisschen mehr. Aber also beide sind jetzt, das ist ja nicht irgendwie die super effizienten Scorer oder so. Und beide sind auch nicht die wichtigsten Scorer ihres Teams oder so. Also wenn man auf Punkte will, muss man wahrscheinlich zu Kate gehen. Aber nee, ich finde, Mobleys Defense ist immer noch etwas, was ihn abhebt von allen anderen, auch von Barnes. Und Barnes hat super defensives Potenzial, aber Mobley ist ein All-Defensive-Team-Kandidat und das kann man über Rookies wirklich nicht oft sagen.
Das ist korrekt. Jetzt ganz kurz noch vielleicht, wir haben ja Barnes schon so halb abgehakt, ganz kurz noch zwei Sätze zu Siakam, oder? Weil, also, wir wären jetzt eigentlich auch, wenn jetzt Barnes nicht wäre, wäre es eigentlich auch der Player to watch irgendwie. Also ich finde gerade, weil ich einfach finde, dieses Jahr, also den Spin-Move hast du schon angesprochen, aber ich finde, er verlässt sich nicht mehr nur so auf seine Dynamik. Also ich finde, er manövriert sich mittlerweile mehr so durch die Defense, kommt irgendwie zu seinen Spots und hat dann irgendwie so ein, ja, hat, er wirkt irgendwie so noch ein bisschen kontrollierter als früher, habe ich so den Eindruck. Und mein Gott, er ist jetzt immer noch kein riesiger Dreierschütze, trifft 36,5% von draußen, aber es ist zumindest okay. Und er hat so jetzt in letzter Zeit ja auch nochmal sein Scoring so ein bisschen hochgeschraubt. Also über die Saison gesehen ist es jetzt nicht besser als damals, also als er im All-Star-Team war, 1920. Aber
ich finde grundsätzlich viel besserer Scorer als damals, ist er jetzt.
Ja, er ist halt, genau, er ist halt so ein, ja, wie gesagt, ich finde so dieser Eindruck, dass er kontrollierter wirkt, macht sein Spiel halt einfach, macht sein Scoring-Game halt einfach viel, viel besser und verlässlicher halt auch irgendwie. Also weil er halt so weit, okay, ich mache jetzt das, um da hinzukommen und um dann das zu bekommen. Und das ist halt irgendwie, ja, gezielt kontrolliert.
Ja,
und also deswegen finde ich,
also es ist auch, finde ich, ein besseres Wissen um seine eigenen Stärken. Also er nimmt jetzt fast halb so viele Dreier, wie er das da vor 2 Jahren gemacht hat, weil er auch erkannt hat, dass das nicht seine primäre Stärke ist, was ich voll okay finde. Also muss es ja auch nicht sein. So die meisten Dreier, die er jetzt nimmt, sind ja so Dreier, die für ihn rausgespielt werden, mehr oder weniger. Also viel Eckendreier und so. Ist ja nicht so, dass er dann am Perimeter rumzockt und dann irgendwann einen Stepback-Dreier nimmt oder so. Das ist ja einfach nicht sein Spiel. Und das finde ich auch gut. Also ich habe so das Gefühl, er hat so ein bisschen Baggage sozusagen entfernt in seinem Spiel. Er ist ein besserer Passer als damals, er ist ein effizienterer Scorer als damals. Und also, auch wie du gesagt hast, er kommt irgendwie zu seinen Spots, kennt seine Spots, glaube ich, auch einfach besser. Und es wirkt so, als hätte sich alles für ihn noch ein bisschen verlangsamt. Deswegen, also damals war er im All-NBA-Team und ich finde ihn jetzt aber, also wenn man ihn jetzt so sieht, es wirkt alles mehr in Kontrolle. Und ich finde, er ist einfach ein reiferer Spieler geworden in der Zeit.
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Und deswegen macht es auch noch ein bisschen mehr Spaß, weil du halt weiter so dieses bisschen Wilde hast du halt irgendwie immer noch und so diese Dynamik halt und eben diese Spin-Moves und so, aber es ist halt irgendwie, genau, es wirkt halt einfach noch ein bisschen runder und noch ein bisschen beherrschter irgendwie und so ein bisschen mehr, ja, ich hab hier alles unter Kontrolle, Freunde.
Ja.
Das ist ganz cool. Roleplayer-Shoutout.
Gary Trent, wenn wir ihn noch als Roleplayer zählen, aber tun wir wohl, würde ich sagen.
Ja.
Hat jetzt leider von den Spielen, die wir gesehen haben, einige verpasst. Aber spielt er insgesamt echt eine sehr gute Saison, finde ich. Also hat er auch irgendwie zwischenzeitlich seine sehr, sehr explosiven Scoring-Stretches, wo irgendwie einfach alles gefallen ist. Da ist es jetzt über die Saison nicht, aber trifft irgendwie 38% von ziemlich vielen Dreierversuchen, die er nimmt. Das ist einfach echt ein guter Schütze. Spielt auch irgendwie mit so einer gewissen, im positiven Sinne Arroganz, was mir irgendwie ganz, ganz gut gefällt. Und also wenn man bedenkt, dass, also dieser Trade von ihm für Norman Powell, der hat sich schon ganz gut ausgezählt, wenn man bedenkt, dass die Blazers Powell überhaupt nicht behalten haben und ihm davor aber sehr viel Geld gezahlt haben und Gary Trent, ich glaube, 6 oder 7 Jahre jünger ist. Und also eigentlich ist das ja so ein Typ Shooting Guard, den du in jedem Team gut brauchen kannst.
Ja, voll. Also finde ich auch, also vor allem er ist halt derjenige, der ihnen halt auch mal so eine Scoring-Explosion geben kann.
Ja.
Irgendwie dann und halt so das Feld breit machen kann, halt abdrückt und auch treffen kann von draußen. Also es ist schon ganz cool. Ich hatte ihn trotzdem nicht.
Hattest du Precious?
Ich hatte Precious, weil das erste Spiel, das ich mir angeschaut habe, war gegen die Suns, das. Und da gab es irgendwie so eine Sequenz, in der er irgendwie erst einen Floater trifft, dann den Rebound holt, dann irgendwie durch die Zone schwebt für einen Dunk, dann einen Closeout-Contest zum Eckendreier macht und halt irgendwie, weiß ich nicht, mal ganz kurz so das komplette Arsenal ausgepackt hat. Und ich finde ihn irgendwie, kam ja im Zuge des Lowry-Deals, kam der, ne?
Ja.
Das war ja so ein, genau. Und das ist irgendwie auch schon wieder so ein geschickter Deal von Ujiri irgendwie, weil er halt irgendwie, also ich meine, er ist jetzt nicht dominant oder so, aber ich finde halt, also er lässt halt so viel aufblitzen, was die Raptors halt echt gut brauchen können. Er gab es dann irgendwie auch, er hat selbst Embiid hat er 1-gegen-1, finde ich, teilweise richtig gut verteidigt und hat eben seinen Dreier verbessert, hast du ja vorher auch schon gesagt, also in letzter Zeit wird er noch besser, aber hat irgendwie auch noch Fehler drin, klar, aber ich finde es irgendwie geil, ihm zuzuschauen, weil er irgendwie mal die Möglichkeit hat, einfach für ein paar Minuten überall zu sein,
gefühlt. Ja. Ja, irgendwie, er hat so vom Körper her und von den Sachen, die er so einzeln macht, hat er irgendwie so ziemlich alle Sachen, die man gut brauchen kann. Außer, dass er halt noch nie einen Pass gespielt hat in seinem Leben.
Aber ja, gut.
Das ist sowieso überbewertet.
Hat Nas Reed auch noch nicht.
Ja, eben, stimmt. Ja. Ist überbewertet. Ja, also ich finde ihn auch interessant. Bin mal gespannt, wo sich das bei ihm über die Jahre hin entwickelt. Er ist halt auch jetzt nicht so die Big-Man-Lösung, sondern wird bei ihm ja auch mehr als offensiv häufig als Floor-Spacer dann eingesetzt und so. Das finde ich halt noch eine spannende Frage, wie sie das über die nächsten Jahre lösen, ob sie dann doch irgendwann konventioneller werden, was irgendwie ein Big-Man angeht. Es gab ja jetzt auch Gerüchte, dass sie gerne Jakob Poeltl zurückgeholt hätten. Also das deutet ja schon an, ganz, ganz abgeneigt sind sie nicht davon, jemanden für die Position zu holen. Aber so in der Zwischenzeit, so die Achuas und auch Chris Boucher und so, finde ich auch nicht schlecht.
Ich meine, sie könnten natürlich auch Tristan Thompson zurück nach Kanada holen und dann,
Meinst du, der wird sie vielleicht wollen. Demnächst wieder irgendwo frei?
Weiß
nicht.
Weiß ich nicht. Aber
kann passieren.
Man sollte nichts ausschließen. Ja. Dann, wir müssen ein bisschen uns beeilen, ne? Dass wir
ja, mein Zeitlimit ist eigentlich erreicht.
Fangen wir mal so. Es ist kurz vor. Eine Minute haben wir noch. Okay. Dann lass, okay, jetzt ist es erreicht. Ganz kurz, wundert mich, eine Kategorie ist für mich Fred Van Vliet, weil ich mich immer wieder wundere, wie er Basketball spielt. Ich schaue ihm einfach gern zu. Also so dieses, sein Dreier, der gefühlt teilweise unter das Hallendach geht. Und dann irgendwann, und dann irgendwie nach 5 Minuten dann doch durch den Ring fällt, so wie er sich irgendwie durch die Defense manövriert, Richtungswechsel und so. Und er ist halt irgendwie auch so dieser Gegenentwurf zu dieser ganzen Länge und so. Und dann hast du halt den kleinen gedrungenen Fred da irgendwie rumrennen. Und er ist aber halt einfach, ist irgendwie ein geiler Spieler einfach. Ich schaue ihm einfach mega
gerne zu. Ja, ich mag ihn auch sehr gerne.
Hast du irgendwas gehört?
Warum haben sie eigentlich Thaddeus Young geholt und nicht irgendjemand, der nochmal was anderes einbringt? Weil irgendwie fühlt das, was Thaddeus Young macht, das machen ihre anderen Spieler auch. Und man kann natürlich immer noch einen mehr haben, zumal Nick Nurse sowieso jeden Leistungsträger am liebsten 50 Minuten spielen lässt. Ja, aber irgendwie jemanden für ein Backcourt wäre vielleicht auch okay gewesen, da noch jemanden zu holen. Also das hat mich ein bisschen gewundert, weil sie, finde ich, Thaddeus Young jetzt auch nicht komplett nach all seinen Stärken einsetzen, sondern wie vorhin schon gesagt, ihn viel als Floor-Spacer dann einsetzen. Und das ist ja jetzt eigentlich, dafür brauche ich jetzt eigentlich nicht Thaddeus Young.
Nee, das ist nicht seine ganz große Stärke. Aber trotzdem hast du noch einen zusätzlichen Playmaker zumindest. Also zwar einen großen oder halt einen der, oder einen guten Passer, sagen wir es mal so. Playmaker ist ein bisschen übertrieben bei ihm. Aber du hast halt einen, der den Ball gut weiterleiten kann, durch den du auch mal die Offense durchlaufen lassen kannst. Das ist vielleicht so ein bisschen die Idee. Und dann ist halt immer die Frage, was da war. Und ich meine, sie haben ihre Veteranen mit Siakam, mit Van Vliet, aber er ist halt auch eine gute Lockroom-Präsenz, glaube ich. Also, oder hieß es zumindest in Chicago immer. Ist vielleicht auch nochmal. Und dann weißt du auch nicht, was auf dem Markt war. Oder habe ich das schon gesagt gehabt?
Ich glaube, du hast schon gesagt, dass man weiß nicht, was draußen war. Aber ja,
also,
wir wissen
genau, auf jeden Fall, was du meinst. Ich bin mir halt nicht sicher, wer verfügbar war.
Weißt du? Klar.
Ja, genau.
Lass uns mit einer Frage schließen. Wo kommt die A-Option her? Und wer ist die A-Option? Welche Spieler brauchen Sie noch? Ich habe einen Namen im Kopf, mit dem ich dich ärgern möchte, aber sonst.
Wo kommt die A-Option her? Scotty Barnes wird's. Wird an seinem Offensivspiel arbeiten und dann, ja. Also könnte ich mir vorstellen. Und okay, jetzt ärgere mich.
Zach LaVine.
Ja,
perfekt für dieses Team. Also das ist der erste Name, der mir da einfällt. Wenn ich mich selbst ärgern wollen würde, würde ich sagen Jaylen Brown, aber ist auch keine klassische A-Option. Zach LaVine ist näher dran als eine A-Option. Ich glaube, der würde da ganz gut reinpassen.
Der würde da tatsächlich hervorragend reinpassen, da hast du vollkommen recht.
Aber er wird nicht irgendwann demnächst Free Agent? Oder ist das mit Augenzwinkern schon längst ausgehandelt, der nächste Vertrag?
Man darf ja nicht.
Ich meine, das machen die Bulls ja manchmal, habe ich gehört.
Ich habe dir doch schon ein paar Mal beschrieben, wie dieses Signing und dieser Sign-and-Trade stattgefunden hat, oder? Das war ja.
Ja, klar.
Es ist noch nicht offiziell. Also, nee, es ist, glaube ich, noch nichts, aber ich.
Okay, you heard it here first. LaVine
in Kanada. genau. Ja, ich habe mit
Breaking
Arturas telefoniert. Nee, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn ziehen lassen. Also, ergäbe keinen Sinn, weil ich finde, er auch ja genug gezeigt hat. Es ist halt die Frage, ob es halt dieser Max wird.
Das kann er ja entscheiden. Er ist ja kein Restricted Free Agent mehr.
Ja, das stimmt. Aber es geht ja erstmal darum, was sie ihm halt bieten.
Alles. Sie haben ja Vucevic extra für ihn geholt.
Der übrigens, geil, dass du ihn ansprichst, der in letzter Zeit
Nur leid, mein Zeitlimit ist erreicht.
Okay, verdammt. Aber Vucevic hat die Bulls jetzt das erste Viertel durch die erste Halbzeit getragen. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Bis spielt sich halt in Form für die Playoffs, wie man es halt macht als Veteran, als All-Star. So, ne?
Ich muss jetzt leider wirklich los.
Und damit, ja, freue mich noch ganz kurz. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart.
Ich habe noch Joghurt im Rucksack.
Ja, dann ganz schnell. Ole ist quasi schon raus, schon aus der Tür raus. Aber noch ganz kurz, falls ihr uns abonnieren wollt, uns noch nicht getan habt. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter und Instagram, schreibt uns gerne an. Und schaut bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. In diesem Sinne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen.